und Schwestern, ich möchte zuerst einmal dieser Gemeinde ein Kompliment machen. Nämlich, dass sie so früh so junge Leute dran nimmt und so junge Leute hier die Moderation machen lässt. Ich finde das sehr gut, ja, denn es ist wichtig. Und ich hatte ja das Glück, auch in der Gernsbacher Gemeinde in den 50er Jahren nun in einer Gemeinde zu leben, wo wir Jungen auch dran durften. Da war die Monatsbibelstunde, da durfte jeder reden und das haben wir ganz schön ausgenutzt. Karl wird das auch noch wissen. Ja. Und dann waren auch die Liebesmale. Bei den Liebesmalen, da musste man aufpassen, dass man überhaupt dran kam. So viele Leute waren da, die da etwas zu sagen hatten. Also es war schon eine gute Zeit und aus diesem Grund stehe ich nun hier und kann auf über 60 Jahre zurückblicken, die ich das Wort Gottes verkündet habe. Warum ich das sage? Ich sage es, weil das mit dem Thema, das ich heute bringen will, etwas zu tun hat, nämlich mit den Begegnungen Jesu nach Ostern. Stellen wir uns einmal vor, Jesus wäre direkt nach der Auferstehung zum Himmel, zu seinem Vater gefahren und verschwunden. Was wäre dann gewesen? Die Maria Magdalena, die hat die Botschaft vom Engel gehört. Die hat das leere Grab gesehen. Und was hat sie gesagt, als sie den Jesus als den Gärtner ansah? Ja, wo haben sie den Leichnam hingelegt? Das heißt, sie hat das gar nicht geglaubt. Und die Jünger, die sind auch nach dem Grab gegangen, haben das leere Grab gesehen. Und da steht ganz lapidar, aber ihn sahen sie nicht. Boah. Verstehen wir, warum diese Begegnungen nach Ostern für die Jünger so wichtig waren? Ich möchte fast sagen, das war so eine Art Mitarbeiterschulung. Ja. Da kenne ich mich ein bisschen aus, nicht? Aber es war so wichtig, dass Jesus an sich mit den Jüngern zu Rande kam. Er hatte ja einen Auftrag. Sie sollten ja in alle Welt gehen und das Evangelium verkünden. Ja, und wenn sie Jesus gar nicht mehr gesehen hätten, was hätten sie denn zu sagen gehabt? Ich würde die erste Begegnung mit Maria Magdalena, aber auch mit den Jüngern am Abend, das war nun also die Grundschulung, nicht? Ja, dass sie überhaupt kapiert haben, ja, dieser Jesus ist wirklich auferstanden. Er ist da. Wir können wieder mit ihm rechnen. Dieser Jesus ist auferstanden. Bei den Jüngern von Emmaus geht es schon einen Schritt weiter. Da hat Jesus ihnen erklärt, wieso nach der Schrift das alles so kommen musste. Ja? Das heißt, er hat sie gelehrt, dass das, was geschehen ist, nicht irgendwo so halt passiert ist, ja? Sondern dass es hineingenommen war in den Ratschluss, in den Plan Gottes. Und ein zweites haben die Emmaus-Jünger gelernt, was auch wichtig ist. Sie haben ihn beim Brotbrechen erkannt. Verstehen wir die Bedeutung des Abendmahles? Ja? Die dürfen wir auch hier mitnehmen, ja? Dass wir im Abendmahl in besonderer Weise eben unseren Herrn wieder erkennen können, die Liebe Gottes in Jesus Christus erfahren dürfen. Bei der Begegnung mit dem Thomas, mit den Jüngern, da ging es um zwei Dinge. Einmal, dass klar wurde, dieser Jesus, der vor ihnen stand, war der, der auch am Kreuz war. Er war nicht irgendwo eine Lichtgestalt, die nun aus der Ewigkeit hervorkam, sondern es war dieser Jesus, der mit ihnen 3 Jahre zusammen war, der am Kreuz gestorben ist und der auferstanden ist. Die Realität dieser Auferstehung war eindeutig und wenn wir 1. Korinther 15 ja, lesen, dann spüren wir auch, wie bedeutsam diese Begegnungen auch für Paulus waren. Auch seine eigene natürlich. Aber hier war noch etwas ganz Wesentliches und anderes. Der entscheidende, wesentliche Schritt. Jesus sagt, aber glückselig sind die, die glauben, obwohl sie nicht sehen. Versteht ihr? Da haben sie ja noch gesehen, da haben sie Jesus ja noch erlebt. Ja? Aber dann sagt Jesus, ja, es kommt jetzt die Zeit, da seht ihr mich nicht mehr. Und da ist wichtig, dass ihr euren Glauben behält, dass diese Auferstehung für euch eine Realität bleibt. Dass ihr genau wisst, was ich euch gesagt habe und siehe, siehe heißt, passt auf, macht doch eure Augen auf. Eure Augen auf, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann, was ich heute ja nun in besonderer Weise behandeln will, die Begegnung am See Genezareth. Aber ich will noch etwas dazu setzen. Die Schulung, die ja nun, wie gesagt, mit dem Beginn am See Genezareth dann aufgehört hat, die hat nicht ausgereicht, damit sie nun sich in Bewegung gesetzt haben, das Evangelium zu sagen. Was haben sie noch gebraucht? Den Heiligen Geist. Nicht? Ja? Der Heilige Geist, das ist die Motivation. Motivation bedeutet Bewegung, in Bewegung setzen. Sie mussten in Bewegung gesetzt werden, um in die Welt hinauszugehen. Es nützt nichts, wenn wir da schön sitzen, schön alles zuhören, ja, dann gehen wir wieder und der Alltag hat uns wieder nicht. Sondern, dass wir uns in Bewegung setzen mit Jesus. Ich möchte dazu aber sich eine Bemerkung lesen, die ich bei dem früheren Landesbischof, dem badischen Landesbischof Engelhardt gelesen habe. Er hat gesagt, darum entfernen sich in unserer Zeit so viele Menschen vom Glauben, weil sie an uns Christen nicht mehr erleben, wie wir mit mitreißender Entschlossenheit auf unser Ziel zulaufen. Wenn beim KSC die Fans den Eindruck haben, dass die 11 Spieler lustlos drauf loskicken und nicht mehr begeisternd kämpfen, um Tore zu schießen, dann wird das Stadion schnell leer. Wenn hier in Rastatt die Fernstehenden den Eindruck bekommen, dass die Frommen nur aus Gewohnheit zum Gottesdienst gehen, aber nicht deutlich machen, dass dabei ganz feste Erwartungen sie haben, wenn diese Leute nicht spüren, dass immer wieder durch die Gemeinde ein Ruck geht, um auch andere mitzureißen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn der Funke nicht überspringt und viele lieber am Sonntag gemütlich zu Hause bleiben. Ich denke, meine Lieben, nachdenkenswert, was uns hier auch gesagt wird. Aber jetzt möchte ich zum See Genezareth kommen. Ich möchte euch lesen diese Stelle, Johannes 21 von Vers 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Tiberias. Das geschah so. Einige von ihnen waren dort am See beisammen. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Und die anderen sagten, wir gehen mit. Und gemeinsam gingen sie zu den Booten. Aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Und es wurde Morgen, da stand Jesus am Ufer. Die Jünger aber wussten nicht, dass es Jesus war. Er redete sie an, Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Nein, keinen einzigen, antworteten sie. Er sagte zu ihnen, werft euer Netz an der rechten Bootseite aus, dort werdet ihr welche finden. Und sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass das Netz sie nicht an das Boot ziehen konnte. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, zog er das Obergewand über und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger ruderten das Boot an Land. Es war noch etwa 100 Meter und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf und auch Brot lag dabei. Aber Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von euren Fischen, die ihr gefangen habt. Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, genau 153. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und verteilte es unter sie, ebenso auch die Fische. Das war das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern zeigte, seit er von den Toten auferstanden war. Soweit der Text. Meine Lieben, erinnert ihr euch noch an Ostern? Schon lang weg. Wann war denn Ostern? Ja, was war denn an Ostern? Ist da was hängen geblieben? Die Ostertage sind ja nach dem Kirchenjahr noch nicht vorbei. Die Osterfeiertage gehen bis Himmelfahrt, unter Umständen auch bis Pfingsten. Also wir sind noch mittendrin. Mittendrin in den Osterfeiertagen. Aber wir können die Jünger verstehen. Sie hatten in den vergangenen Tagen zwar viel erlebt, aber das Leben muss weitergehen. Irgendwo muss, ja, man muss ja von was leben. Irgendwo muss ja doch, nicht. Und so war es aber für sich. Ja, Petrus natürlich, wer denn sonst nicht? Ja. Petrus, der dann gesagt hat, wir wollen fischen gehen, das haben wir gelernt, ja. Das machen wir weiter, wir müssen doch was machen, wir können nicht einfach rumsitzen. Hat er recht gehabt im Grunde. Und alle sagen, gehen wir mit. Keiner sagte, ach nein, das ist, nein, alle gingen sie mit. Ja, und sie fingen nichts. Frage, wie war denn eure letzte Woche? Was habt ihr denn gefangen? Was habt ihr erlebt? Wie war eure letzte Woche? Versteht ihr? Das ist die Frage, die dieser Text erst einmal stellt. Aber da steht dann ein wunderbares Wort, ich mag das. Und da stand Jesus am Ufer. Versteht ihr? Da stand Jesus am Ufer. Da kamen sie mit ihren leeren Netzen, nichts gefangen. Und da steht einer. Und der ist so unverschämt, nicht? Er sagt, habt ihr keine Fische? Das heißt, er weiß genau, dass sie keine Fische haben, aber er will ihnen aufzeigen, sie wollen erkennen, dass sie da stehen mit leeren Händen. Und es ist so wichtig, mein Lieben, dass wir kapieren, dass wir mit leeren Händen da stehen ohne diesen Jesus. Weil wir gebraucht werden. Wenn wir nicht gebraucht werden, merken wir es nicht. Aber wenn wir spüren, dass wir gebraucht werden, dann merken wir auf einmal, dass wir diesen Jesus brauchen für unser Leben. Dass er hinein muss in dieses Leben. Ja. Jesus, habe ich mir aufgeschrieben, Jesus lässt die Vergeblichkeit des Lebens nicht zu. Wunderbar, nicht? Jesus lässt die Vergeblichkeit des Lebens nicht zu. Er will, dass wir Freude und volles Genüge haben. Ja? Sagt er. Ja, aber dann geschieht noch etwas Erstaunliches. Dieser Mann erlaubt sich, kenne ihn ja gar nicht, die haben sich gar nicht gemerkt, dass es Jesus ist. Der sagt, ja, geht nochmal raus und werft euer Netz auf die andere Seite aus, auf die rechte, auf die richtige Seite. Ja. Und da hätten sie ja sagen können, also lieber Mann, nicht? Also wir sind Berufsfischer, nicht? Und wir brauchen uns von dir nicht sagen zu lassen, wie man fischt. Das wissen wir selber. Wir haben mal Pech gehabt, nicht? Pech gehabt. Ja. Wäre das nicht verständlich gewesen? wissen wir nicht immer alles besser, nicht? Aber welch ein Glück, sie haben es nicht getan. Aber ja, was blieb ihnen im Grunde auch anders übrig? Wenn sie nur was wollten, versuchen kann man es ja nicht. Ja, und wir wissen, mein Lieben, ich habe da eine Geschichte gefunden, die mir hier hineinzupassen scheint. In einem Dorf in Neufundland herrschte große Not. Man lebte nur vom Fangen und vom Konservieren von Stockfischen, hatte aber in diesem Jahr noch nichts gefangen. Ihre Arbeit war umsonst gewesen. Da rief der Pastor zu einem Bittgottesdienst. Das Gotteshaus war gedrängt, wohl ja viele mussten draußen stehen. Sie baten den Herrn, ihnen in ihrer großen Not zu helfen. Sie waren so überzeugt, dass das Gebet ihnen helfen wird, so gingen sie mit gehobener Stimmung auseinander. Aber am anderen Vormittag war die alte Mutlosigkeit wieder da. Ein einziger Mann fuhr mit seinem Knecht hinaus, John Pelly, ein für seinen Unglauben bekannter Mann, der es laut für eine Torheit gehalten hatte, für die Fische zu beten. Er meinte bestimmt, die anderen würden in ihrem Glauben auch ausfahren, aber sein Segel war das einzige. Nach 2 Stunden kehrte er mit dem schönsten Stockfischen beladen in den Hafen zurück. Schnell verbreitete sich die Kunde und das Meer war voll von Booten, die alle voll beladen zurückkamen. Ist das nicht das Problem vieler Christen der heutigen Zeit? Viele fromme Dinge. Was machen wir nicht alles, ne? Aber wenn es darauf ankommt, dann auf einmal ist alles weg. Versteht ihr? In der Schulung war Jesus an einer ganz wichtigen Situation angekommen. Rutschen Sie in den Alltag voll hinein, so wie Bruder Grab vorhin gesagt hat. Voll hinein? Oder schafft er es, dass Sie kapieren, dass dieser Jesus bei ihnen ist und dass dieser Jesus ihnen hilft. Meine Lieben, vertrauen wir diesem Jesus? In einem Lied heißt es, wer mag sagen und ermessen, wie viel Segen uns entgeht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihm suchen im Gebet. Die Jünger erfahren es, sie merken, es ist der Herr. Sie haben ihren Herrn wieder. Sie sind herausgekommen aus ihrem Alltag. Sie sind bei ihrem Herrn. Und das ist eben das Entscheidende und Wirkliche. Und dieser Herr steht eben nicht nur am Ufer. Er hat ihnen noch das Essen bereitet. Er hat für sie bereitet. Sie dürfen kommen, nachdem sie nun ihre Fische gefangen haben. Er hat schon etwas bereit, aber er sagt auch, holt mir auch noch von euren Fischen dazu. Das heißt, wir können uns nicht immer nur bedienen lassen, sondern wir müssen schon etwas, ein bisschen klein wenig dazu tun. Dazu tun, in der Gemeinde praktisch mitzuhelfen in irgendeiner Weise. Man kann so schön da sitzen und sagen, naja, die Predigt ging einigermaßen, nicht? Ja. Seht ihr? Das geht alles so schnell. Die Realität des Lebens packt uns immer wieder, nicht? Das ist das Problem, das wir kennen. Aber Ich möchte nochmal auf 1. Korinther 15 zurückkommen. Wir wissen ja, 1. Korinther 15 ist das Auferstehungskapitel des Apostels Paulus, wo er nun in besonderer Weise auch sagt, weshalb er nun diesen Jesus Christus, den er verfolgt hat, nun verkündigt. Und am letzten ist dieser Jesus Christus mir erschienen. Und da habe ich eine Predigt gelesen, da hat einer gesagt, Paulus, wie kommst du zu einer solchen Behauptung? Ist dieser Jesus Christus seit ja nicht vielen, vielen Menschen erschienen? Du bist doch nicht der Letzte, du bist einer der Ersten akzeptiert. Meine Lieben, was haben wir von vielen schönen Geschichten in der Bibel? Das sind schöne Geschichten. Also ich habe mal wieder kürzlich den Koran gelesen und da habe ich gesagt, Gott sei Dank haben wir die Bibel. Also wenn ich diesen Koran lese, da kriege ich ja zu viel. Nicht? Gott sei Dank haben wir so wunderbare Geschichten in der Bibel auch heute wieder. Ja. Wunderbar. Ja. Aber ja, war eine schöne Geschichte. Nicht? Was nützt es mir, wenn dieser Jesus als Wirklichkeit nicht in mein Leben hineinkommt? Ich brauche keinen Buchgott und ich brauche keinen Buch-Jesus. Ich brauche einen lebendigen Herrn und ich brauche einen lebendigen Jesus Christus. Ich brauche einen, der in mein Leben hineinkommt, in dem ich spüre und merke, dass dieser Jesus Christus in meinem Leben wirkt. Geht auch manche schief bei mir, brauche ich gar nicht sagen. Aber das ist das Entscheidende, das weiß ich. Ich denke, das ist wesentlich und wichtig. Ich habe in letzter Zeit zwei Männer kennengelernt, die mir gesagt haben, Herr Sontheimer, uns brauchen Sie nicht zu sagen, wir haben diesen Gott, wir haben diesen Jesus erlebt. Uns kann den Glauben niemand nehmen, was wir erlebt haben. Und beide sind sie mehrere Male am Rande des Todes gestanden und haben erlebt, wie dieser Jesus sie herausgeholt hat aus dem Tod. Ich habe eines der Wunder, die der Bekannte mir erzählt hat, es war aber nur eines, er hat das Ganze fast im Büchlein voll, lauter Wunder, unglaublich. Eines möchte ich euch doch erzählen, er war im Russlandfeldzug Panzeroffizier. Einmal mussten sie eine baufällige Brücke überqueren, sein Panzer als erster. Der letzte Pfeiler der Brücke brach und der Panzer fiel langsam aber stetig um. Mein Bekannter war in der Luke eingeklemmt, den sicheren Tod vor Augen, denn wenn der Panzer voll umkippte, wurde er zerdrückt. Aber auf einmal stoppte der Kippvorgang. Der Schütze hatte die Kanone festgezurrt, die das Kippen aufhielt. Das aber war vollkommen ungewöhnlich. Die Kanone hatte in dieser Situation anders zu sein. Und der Offizier hatte auch nicht befohlen, dass er das tun sollte, aber es rettete ihm das Leben. Wie gesagt, nur eines von vielen Wundern, denn er hat mir immer wieder gesagt, Herr Sontheimer, mir braucht niemand erzählen. Ich weiß, dass dieser Jesus lebt. Ich weiß, was ich in meinem Leben erlebt habe und ich gebe diesen Jesus nicht mehr her. Und ähnlich ist es mir auch bei einem anderen passiert, der sehr krank ist und der, wie gesagt, ein paar Mal am Todesrand stand. Ich hoffe, meine Lieben, wir haben auch viel erlebt. Ich wünsche es euch allen. Und wenn euch passiert, sagt bitte nicht, ich habe wieder mal Glück gehabt, nicht? Sondern sagt, es ist der Herr. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Ich habe mal Glück gehabt und es ist der Herr. Und ich denke, das ist das große Ostergeschenk, das uns über Ostern hinausführen darf, in ein neues Leben mit diesem auferstandenen Christus, der in unseren Alltag hinein will. Er ist keine Feiertagsfigur, er ist einer, der unseren Alltag gestalten will. Vielleicht haben wir in unserem Erlebnis einiges durch diesen Jesus Christus erlebt. Dass auch wie die Jünger erlebt haben, wir haben einen Herrn auf den wir uns verlassen können. Wir haben einen Herrn, der lebt. Wir haben einen Herrn, der für uns da ist. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Das ist das, was nun diese Geschichte am See Tiberias uns sagen kann. Und auch eines vielleicht zu sagen, in einem Liederdichter sagt es, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Auch das gehört dazu, dass wir uns Zeit nehmen und erleben, wie dieser Jesus Christus mir in meinem Leben begegnet. Aber noch einmal sage ich, der Herr ist auferstanden. Jawohl, nicht? Das dürfen wir wissen, das dürfen wir sagen. Und ich habe ein Lied herausgesucht, Lied Nummer 400. Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts festen Schritt. Das wollen wir tun, denn unser Herr geht mit. Amen.